zu dem heutigen Ewigkeitssonntag ist uns der Text aus Jesaja 65 gegeben, die Verse 17 bis 19 und 23 bis 25. Dort heißt es, denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken wird, noch sie zu Herzen nehmen. Sondern sie werden sich ewiglich freuen und fröhlich sein über dem, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem schaffen zur Wonne und ihr Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk und soll nicht mehr darin gehört werden die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. Sie sollen nicht umsonst arbeiten noch unzeitige Geburt gebären, denn sie sind der Same der Gesegneten des Herrn und ihre Nachkommen mit ihnen. Und soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Lamm sollen weiden zugleich. Der Löwe wird Stroh essen wie ein Rind und die Schlange soll Erde essen. Sie werden nicht Schaden noch Verderben auf meinem ganzen heiligen Berge tun, spricht der Herr. Ein wunderbares Wort der Verheißung, das uns als Gläubige stärken soll, in dieser Zeit im Glauben festzubleiben. Viele Dinge in dieser Welt sind so gestaltet, dass man oder dass viele sagen, wir möchten dieses Leben nicht mehr leben. Es ist zu schwer. Selbst Gläubige haben oft das Gefühl, dieses Leben nicht mehr weiterleben zu wollen, weil die Schwierigkeiten untereinander und mit den Dingen der Welt so groß geworden sind, dass sie sagen, komme bald, Herr Jesus, aber nicht aus der Freude heraus, Jesus zu begegnen, sondern erlöst zu werden aus dieser gegenwärtigen Zeit. Der lebendige Gott sagt hier und verheißt, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Diese Herrlichkeit der neuen Erde, des neuen Himmels, wird so groß sein, dass man nicht einen einzigen Gedanken mehr an dieses Leben in der Zeit haben wird. Wir werden der alten Erde, des alten Himmels, des alten Lebens auf der Erde völlig vergessen. Was ist das für eine Herrlichkeit, die auf uns wartet? Dass wir noch nicht mal mehr versucht werden, einen kleinsten Gedanken zurückzuhaben in die Erdenzeit. So nichtig ist letztlich die Erdenzeit gegen die Herrlichkeit, die Gott denen verheißen hat, die ihn lieben. Der Prophet Jesaja durfte hier gleich in zwiefacher Weise von der Herrlichkeit Gottes reden in diesen Versen, in diesem Kapitel. Einmal diese wichtige Schau über die Zeit hinaus bis in die Ewigkeit hinein und den Werdegang des Dieners Gottes Israel über das Königreich, wo schon Zustände herrschen werden im tausendjährigen Reich wie einst in der Herrlichkeit des Himmels. Ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Die Zukunft der Kinder Gottes hat ja begonnen mit dem Wort Jesu, als er am Kreuz hing und ausrief, es ist vollbracht. Da begann das Neue. Es ist vollbracht. Das, was uns von Gott trennte, ist erledigt. Zu Ende gebracht. Nicht mehr vorhanden. Zerstört. Der Weg in die Herrlichkeit ist frei. Es ist vollbracht. So heißt das hier. Und wir lesen ja auch, dass Jesus Christus zu seinen Jüngern sagte, sie sollen sich doch trösten lassen. Viele Menschen brauchen an diesem Tag heute Trost, weil sie dieses Vollbracht Jesu nicht in ihrem Leben verspürt haben, weil sie noch nicht im Glauben stehen an diese Tatsache, dass Gott in Jesus Christus wirklich alles unter seine Füße genommen hat und nichts Hinderliches mehr für das Leben in Ewigkeit vorhanden ist. Und auch die Jünger vor Pfingsten waren ja noch etwas unsicher, aber Jesus sagt ihnen, und das ist eine Botschaft, die sie auch den anderen weitergeben sollten in Johannes 14, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Er wollte sagen, nun glaubt doch mal endlich, dass ich gekommen bin, alles zu vollbringen. Hört doch auf zu lamentieren, es ist vollbracht. Glaubt an Gott und glaubt an mich, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, so wollte ich zu euch sagen, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin, nämlich dort, wo der neue Himmel, neue Erde ist, wo man überhaupt an das Alte gar nicht mehr denkt. Kein einziger Gedanke kommt da hinein, hat Einfluss auf das Neue. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Wo einst äußerlich an uns dieser Schritt vollzogen werden soll, dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen, auf der neuen Erde, unter dem neuen Himmel, ist es bereits innerlich, so wie wir von Neuem geboren sind, schon in uns geschehen. Innerlich, und damit sollen wir uns doch trösten und immer wieder daran erinnern, durch den Heiligen Geist haben wir den Anschluss an das Ewige bereits gewonnen. Der Apostel Paulus schrieb im Philipperbrief davon und sagt im 3. Kapitel, Vers 20, unser Wandel ist im Himmel. Wir sind schon zu Hause. Innerlich ist das schon vollzogen durch den Heiligen Geist. Und von dannen wir auch warten des Heilands Jesu Christi, des Herrn, der unser nichtigen Leib, der noch auf der Erde ist, verklären wird, dass er ähnlich werde seinem verklärten Leibe nach der Wirkung, mit der er kann sich alle Dinge untertan machen. Das ist der innere Vollzug schon dessen, zu Hause zu sein, da, wo der neue Himmel, die neue Erde ist. Unser Wandel ist im Himmel. Wir sind angeschlossen an die Ewigkeit. Und das Äußere muss noch nachgezogen werden. Die himmlische Herrlichkeit ist schon vorhanden bei den Gläubigen. Aber bei denen, die den Heiligen Geist noch nicht empfangen haben, weil sie ihr Herz Jesus noch nicht ausgeliefert haben, ist diese Anbindung noch nicht da. Sie soll aber geschehen. Kinder Gottes, und das dürfen wir uns an diesem Ewigkeitssonntag neu sagen, gehen immer auf die Vollerfüllung der Verheißung über ihre Zukunft nach und entgegen zu. Paulus sagt in 2. Korintherbrief Folgendes. Er sagt, wir, die wir gläubig sind, was tun wir? Wir schauen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare, das, was schon geschehen ist. Und was noch äußerlich geschehen wird, dass unser nichtiger Leib verklärt wird, dass er ähnlich werde dem verklärten Leib Jesu und dass wir auch äußerlich dadurch in die Ewigkeit, in das neue Reich, das Gott für uns geschaffen hat, passen, in das himmlische Jerusalem. Das himmlische Jerusalem ist mit der Herrlichkeit, wie ich es eingangs schon sagte, so allumfassend schön und gewaltig, dass niemand, der dorthin gelangt, eine Sehnsucht nach dieser hiesigen Erde hat. Er ist völlig getrennt davon. Er wird gar nicht mehr daran denken. Er wird nicht mehr an den Schmerz, an das Leid, an die Krankheit, an die widrigen Umstände auf dieser Erde denken. Er ist völlig gelöst davon. Das sollte in uns Jubel auslösen. Das sollte in uns Dankbarkeit und Freude auslösen. Paulus sagt, ja, das tun wir. Wir schauen nicht auf das Sichtbare. Das ist wohl da. Wir werden damit konfrontiert, aber das ist nicht mehr unser Lebensmaßstab. Wir schauen auf das und den Unsichtbaren, der das Wunder der Gnade für uns Menschen vollbracht hat. Und da sind wir zu Hause, jetzt schon. Und ich denke, wenn wir im Kirchenjahr einen Ewigkeitssonntag haben, tut es Not, dass wir daran erinnert werden. Denn oftmals beschäftigen wir uns mehr mit dem Sichtbaren als mit dem Unsichtbaren. wie ein Sog, der uns manchmal in die Gegenwart der Sichtbarkeit zieht. Und dann kommen wir in große Unruhe über die politischen Ereignisse und fragen, was wird dort? Was haben wir damit zu tun? Wir sind zu Hause, wenn wir Kinder Gottes sind. Wir sind schon da, aber wir werden auch äußerlich nachgezogen, einen verklärten Leib bekommen wir. Siehe, ich schaffe einen neuen Himmel, eine neue Erde, spricht Gott der Herr. Es wird Freude und Wonne sein, zumal dort in der himmlischen Heimat, die wir dann gänzlich einnehmen, der Friede Gottes, den wir jetzt schon empfangen haben, völlig da ist. Es gibt keinen Unfrieden mehr. Es gibt keine Verzagtheit mehr. Das ganze Reich Gottes wird nur mit Friede und Lobgesang durchzogen sein. Keine Fragen sind mehr da. Alles ist klar. Alles ist offen. Alles ist bereitet. Diese gesegnete Frau um 1900, Hedwig von Redern, hat das ja auch mal in einem Gedicht so ausgedrückt über den Heimgang der Kinder Gottes. Und sie sagt, ach nein, das ist kein Sterben, wenn Christen heimwärts gehen. Es ist nur ein Verwandeln vom Glauben in das Sehen, von das, was sie innerlich im Glauben schon haben, in das Sehen, dass sie es auch äußerlich wahrnehmen können. Es ist ein Aufwärtsschwingen dahin, wo sie zu Haus. Vom Fremdlingschaft zur Freiheit, zur Ruhe vom Weltgebraus. Sie gehen vom Erdendunkel ins Helle, schöne Licht, sie tauschen Kreuz mit Krone vor Jesu Angesicht. Nein, nein, das ist kein Sterben. Es ist Triumph und Glück. Drum lasst sie uns nicht halten, drum sehnt sie nicht zurück. Auch wir sollen die Glaubensgeschwister, die heimgegangen ist, nicht wieder zurücksehnen. Denn dann würden wir ihnen ja etwas Schlechtes tun wollen. Sie haben das wunderbare Ziel erreicht, was wir erreichen wollen. Die größte Herrlichkeit, frei von allem Druck und Kummer. Wollen wir sie wieder zurückholen in die irdische Gesinnung? In den Jammer, in das Leid, das wir auch hier noch erfahren? Diese Frau, sie hatte es früh erfahren können, dass allein die Hoffnung des ewigen Lebens, die durch Jesus Christus gegeben wird, wichtig ist, hier in der Zeit zu haben, um gewisse Tritte zu tun. Dafür lohnt es sich, hier zu leben. Von ihr können wir lesen, sie hat ja viele Lieder auch gedichtet, Glaubenslieder. Wir können lesen, dass sie ihren Vater plötzlich verloren hatte durch einen plötzlich unerwarteten Tod auf einer Reise. Und bald darauf geschah auch noch Folgendes, traf sie des Vaters beraubte Familie, traf ein zweiter Schlag. Der Gutshof, der Zuhause und Existenzgrundlage war, brannte ab. Das erlebte sie auch. Nichts Bleibendes hier. Plötzlich ohne Vater, plötzlich ohne Existenz. Der Brandschaden war so groß, dass eine weitere Bewirtschaftung nicht mehr möglich war. So verlor Hedwig von Redern ihr Elternhaus und zugleich ihre Heimat Wandsdorf in Osthavelland in der Mark Brandenburg. Aber Gott sorgte für sie treu. Sie hat gemerkt, ich muss mich auf das Ewige verlassen. Als sie mit ihrer Mutter und mit ihren Schwestern und Brüdern nach Berlin zog, wurde sie von Graf Andreas Bernsdorf zur Mitarbeit in der Sonntagsschule aufgefordert. Und das tat sie gerne. Sie wollte den Kindern das Ewige nahe bringen, Jesus Christus lieb machen. Unermüdlich arbeitete sie mit. Und bald darauf ging sie mit Frau von Oertzen in das städtische Krankenhaus in Moabit, um dort zu helfen. Ihr Dienst und ihr Zeugnis waren so überzeugend, dass sie mit einer Bibelstunde für Krankenwärter in diesem Krankenhaus begonnen hat. Sie wollte jetzt das Ewige verkünden, das Materielle, das schwand unter ihren Händen, der Gutshof war weg, alles war weg, aber Christus war ihr Leben. Und der General von Schulzendorf bat sie dann auch, bei der Missionierung unter den Polizeibeamten und deren Frauen mitzuhelfen. Nach diesem Berliner Vorbild wurde in anderen Städten dann ebenfalls Missionsarbeit unter Polizeibeamten durchgeführt. Hedwig von Redern war dann auch die Mitbegründung der Begründung der Deutschen Frauenmissionsgesellschaft. Gott leitete sie mit seinen Augen und zeigte ihr jeden Schritt, den sie gehen sollte. Ja, die Freude einfach. Der Herr hat einen neuen Himmel, eine neue Erde bereitet. Dafür lohnt es sich zu arbeiten, schon hier auf der Erde. Nicht mehr Rückschau halten auf das abgebrannte Gut, die Existenz, die da weg war. Auf den Verlust der Menschen, der lieben Menschen, die sie vorher umgeben hat. Sondern ausgerichtet auf das Ewige, den Kindern, den Kranken, den Pflegern, damals den Polizeibeamten und ihren Frauen, Evangelium sagen, beten untereinander für die Missionare, Missionarinnen. Verstehen wir, warum diese Frau das dann so sagen konnte, ja, ja, das ist doch kein Sterben, wenn Christen heimwärts gehen. Es ist doch nur ein Verwandeln vom Glauben in das Sehen. Wir alle sollten tief davon ergriffen sein und sollen uns freuen, dass unser Wandel im Himmel ist. Von dannen wir warten auf die Erscheinung Jesu, der uns auch verklären wird. Jetzt sind wir allerdings noch Pilgrime. Wir gehen durch diese Zeit, durch die Erdenzeit, und wir dürfen Zeugen von dieser Gnade sein. Zeugen von dieser herrlichen Zukunft sein, die Gott uns gegeben hat. Wenn wir nicht diese Zeugen sind, am Ewigkeitssonntag, wer kann dann davon reden? Wer kann von dieser Herrlichkeit der Erlösung durch das Kreuz Christi reden? Außer diejenigen, die wissen, dass sie erlöst worden sind. Wir sind Pilgrime und Zeugen. Zeugen darüber, dass der Tod überwunden ist. Wir sollen uns freuen auf dieses Zubereitete und in dieser Freude den Zeugendienst tun. Der Heilige Geist verklärt in uns immer wieder das Ziel und sagt, fürchte dich nicht, schau auf das Ewige. Was betrübst du dich, liebe Seele? Im Blick auf das Zeitliche ist dir das wieder sichtbar, wichtig geworden? Du sollst dich freuen im Blick auf das Ewige. Der Geist Gottes sagt es dir und will dich immer wieder dazu einladen. Im 2. Korintherbrief sprach der Apostel Paulus von dem Wissen darüber. Er wurde immer selber daran erinnert und erinnerte auch die Gläubigen daran. 2. Korinther 5. Wir wissen, so unser irdisches Haus dieser Hütte zerbrochen wird. Wir haben einen Bau von Gott erbaut, ein Haus, das nicht mit Händen gemacht ist und das ewig ist. Das ist ein Haus, was nie abgerissen werden muss und abgerissen wird. Es ist ewig, das wissen wir. Und er wollte es den Korinthern sagen, den anderen Gläubigen, wisst ihr das nicht auch? Ja, wenn ihr das wisst, dann haltet doch daran fest, dass ihr ein Haus habt, was ewig ist, was nicht mehr abgebrochen ist. Und darüber sehnen wir uns auch. Wir stehen ständig in der Sehnsucht, dieses Haus kennenzulernen. Diese Behausung, die vom Himmel ist, uns verlangt, dass wir damit überkleidet werden. Ja, wir möchten da eintreten, nicht nur durch den Glauben, sondern auch durch das Schauen. Wir freuen uns darauf. Und in Vers 5, derjenige, der uns dazu bereitet hat, das ist Gott. Das haben wir nicht geschaffen. Er hat das gemacht. Er hat uns das Pfand, den Geist gegeben, damit wir immer wieder daran erinnert werden und uns immer wieder freuen dürfen. Und in Vers 8 weiter, wir sind jetzt nun getröstet, weil wir das wissen. Wir werden ständig jeden Tag getröstet. Über dem, was wir Negatives erleben müssen als Christen, werden wir immer getröstet, weil wir wissen, wir haben eine Heimstätte im Himmel. So schreibt Paulus, wir sind getröstet und haben Freude, außerhalb des Leibes zu leben und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum sind wir fleißig. Wir sind jetzt daheim oder wir sind hier. Wir wollen unserem Heiland wohlgefallen. Das ist die Hauptaufgabe der Kinder Gottes. Das ist die Freude auch an so einem Sonntag wie den Ewigkeitssonntag. Willst du Gott gefallen? Du kannst es beantworten, kannst sagen, ja. dann pflege die Gemeinschaft mit ihm und frage ihn, was er will, dass du tun sollst. Bitte ihn nicht, dass er segnet, was du tun willst, sondern frage ihn, was er will, dass du tun sollst. Das müssen wir uns auch heute an diesem Sonntag neu gefallen lassen. Sonst kann nämlich das passieren, was Petrus auch schrieb. Und das ist traurig. Das ist traurig, wenn wir das miterleben, 2. Petrus 2. Da sagt er in Vers 15, viele haben den richtigen Weg verlassen. Oh, gehörst du vielleicht auch dazu? Den richtigen Weg, den Gott vorgeschrieben hat, verlassen zu haben und deinen eigenen Weg wieder erwählt zu haben? Sie haben verlassen den richtigen Weg. Das heißt, sie waren ja schon mal drauf. Und sie gehen in die Irre und folgen nach dem Weg Bileams, des Sohnes Beors. Was war mit dem? Der liebte den Lohn der Ungerechtigkeit. Der hat sich wieder dem Sichtbaren so zugewandt. Das war für ihn wichtig. Das war für ihn Grundlage. Das war für ihn Leben. Hauptsache, das Äußere stimmt. Dann geht's mir gut. Sie haben den geistlichen Weg verlassen. Und in Vers 13, und den Lohn der Ungerechtigkeit bringen sie davon. Was tun sie? Sie achten für Wollust das zeitliche Wohlleben. Sie sind Schandflecken und Laster. Sie prangen von euren Almosen, prassen mit dem euren. Hier werden also Christen angesprochen, die auf dem richtigen Weg waren, haben sich wieder dem Sichtbaren zugewandt. Ja, mit euren Almosen, das sind also Menschen, die in der Gemeinde saßen. Das sind solche vielleicht, die Kollekten gesammelt haben, aber für sich und nicht für die Sache des Herrn. Sie prassen mit euren Almosen. Sie waren auf dem richtigen Weg. Sie haben die Schau auf das Ewige verlassen und sich wieder in die irdischen Dinge eingebracht und einfangen lassen. Das soll aber nicht auf uns zutreffen. Als Pilgrime durch diese Zeit sollen wir uns nicht von Aussagen des Unglaubens einholen lassen. Und auch hier sind wir als Christen oft sehr gefährdet. Was wird alles diskutiert über den Unglauben? Was macht der, was macht der, was macht jener? Und die Diskussionen breiten sich mehr aus als die Freude über dem Ewigen. Wir brauchen uns davon nicht einholen lassen, sondern Jesus Christus, der uns das neue Leben gegeben hat. Er hat zugesagt, dass er für uns ist, jeden Tag. Und sagt in Johannes 14, dass wir ihn bitten sollen, was ihr bitten werdet, in meinem Namen, das wird der Vater euch geben. Ihr müsst mich anrufen, ihr müsst den Vater anrufen, ihr müsst die Gemeinschaft mit mir suchen. So lasen wir ja auch im Propheten Jesaja diese Verheißung, es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Ein Beispiel dazu konnte man lesen von einem Pastor, Stoddart heißt er. Der war in eine Gemeinde gekommen, eine Gemeinde hatte ihn erwählt zum Pastor und man erhoffte, dass er geistliches Leben fördern würde. Aber es war eben nicht so. Sie merkten, irgendwas stimmt mit diesem Pastor nicht. Viele Mitglieder besprachen sich untereinander und beklagten ihren Missgriff. Sie merkten, der Mann ist ja gar nicht gläubig. Der predigt da vorne, aber gläubig ist er nicht. Denn sein Leben spricht eine andere Sprache. Und sie entschlossen sich, ihre Zuflucht im Gebet zu nehmen, einen besonderen Tag dafür anzusetzen. Viele dieser Personen mussten aber, wenn sie zu diesem Gebet gingen, an der Tür, der Haustür dieses Predigers vorbeigehen. Dieser Prediger sah die Leute zur Kapelle laufen. Und da rief er einen einfachen Mann heraus aus der Reihe, den er bereits kannte, und fragte ihn, warum laufen denn die Leute dort zur Kapelle? Und er sagte ganz offen, die Leute kommen zusammen, Gott um ihre Bekehrung anzuflehen. Das ging diesem Pastor zu Herzen. Er sagte, dann ist es Zeit, dass ich für mich selbst bete. An jenem Tage ließ er sich nicht mehr sehen. Er suchte im Verborgenen, was jene Gemeinschaft für ihn erflehten, und während sie noch beteten, wurden sie erhört. Bald gab der Prediger zweifellose Beweise von seiner Veränderung. Er arbeitete in seiner geliebten, hingegebenen Gemeinde beinahe ein halbes Jahrhundert und gehörte zu den tüchtigsten und segensreichsten Predigern. Ehe sie rufen, werde ich antworten. Sie gingen ins Gebet und Gott hat schon längst mit diesem Mann geredet. Das soll uns auch geschehen. Hoffnung ist das. Hoffnung zum lebendigen Gott. Darum sagt der Apostel Paulus auch in Philipper 4, sorgt doch bitte um nichts. Sorgengeist tötet die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Sorgengeist macht alles kaputt. Du Kind Gottes, brauchst nicht zu sorgen. Lass doch deine Bitten im Gebet und Flehen bereits mit Danksagung vor Gott erscheinen. Danke Gott, dass du zu ihm gehören darfst und dass du freimütig in seinem Geist beten darfst, und Gott wird das Seine tun. Denn wenn uns der himmlische Vater seinen eingeborenen Sohn nicht vorenthielt, sondern er gab ihn dahin für dich und für mich, in den Tod, ja, sollte er mit ihm uns nicht alles schenken? Es heißt einfach, bleibe bei ihm. In diesem Jesaja-Text lasen wir noch anderes, und ich hatte es schon angesprochen. Da lasen wir auch von der künftigen Ruhe des Dieners Gottes Israel, diesem Volk als Dienstvolk. Es geht jetzt nicht nur um den großen Bogen neuer Himmel, neue Erde, sondern Gott in Jesus Christus will sich auch noch erzeigen als der König aller Könige in seinem Reich auf Erden. Und er bringt seinen Diener zur Ruhe. Jerusalem und das ganze Israel wird den König sehen und wird ein Leben des Vorgeschmacks auf das himmlische Jerusalem empfangen. Es wird geschehen, was auch der Prophet Hesekiel gesagt hat, als er diese Schau hatte über das verlassene Volk, die toten Gebeine auf einem riesigen Feld. Und Gott sagt, ja, du siehst es, das ist das Haus Israel, die ich alle wieder zusammenbringe. Sie selber sagen, da ist nichts mehr drin. Und viele Menschen heute sagen das ja auch. Über Israel ist nichts mehr drin, aber Gott sagt, da ist was drin. Ich sammle sie und richte sie wieder auf und ich werde meinen Geist in sie geben. Und sie werden eine Lebensqualität erfahren, die sie vorher noch gar nicht hatten. Ich will fröhlich sein über Jerusalem, mich freuen über mein Volk und soll nicht mehr darin gehört werden, die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. Es soll nicht mehr da sein, Kinder, die nur etliche Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern die Knaben sollen 100 Jahre alt sterben und die Sünder 100 Jahre alt verflucht werden. Sie werden Häuser bauen und bewohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes, und das Werk ihrer Hände wird alt werden bei meinen Auserwählten. Ja, sie sollen nicht umsonst arbeiten, noch unzeitige Geburt gebären, denn sie sind der Same der Gesegneten des Herrn und ihre Nachkommen mit ihnen. Eine Lebensverheißung, eine Qualität, die sich schon auf die Erde niederlässt, die als Vorgeschmack für das Ewige aufgezeigt wird. Hier erfüllt sich dann die Bitte in dem Gebet des Herrn, das wir oft sprechen: Dein Reich komme und dein Wille geschehe. Wie im Himmel, dort geschieht er ohnehin schon, so auf Erden. Es wird offenbar werden, dass der Wille Gottes sich durchsetzt und auf der Erde sichtbar wird. Und niemand wird diesen Willen Gottes stören können. Das will der Herr erzeigen. Er sagt, er ist der Herr. Er tut, was er sich vorgenommen hat. Und was er sich mit dir und mir vorgenommen hat, tut er auch. Er will dich in der Freude an der Berufung, in der Berufung für die Herrlichkeit erhalten. Er will die Traurigkeit aus deinem Herzen nehmen, die dunklen Gedanken, die schwierigen Gedanken, die Verzagtheit. Er kümmert sich um dich. Lass es doch einfach zu. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wenn wir von der herrlichen Zukunft der Gemeinde Jesu und Israel im tausendjährigen Reich reden, müssen wir auch aufzeigen, dass es ja eine furchtbare Zukunft für die Weltkinder gibt. Nicht nur, dass sie hier den Weg verlassen, etliche, und wieder zurückkehren in das irdische Leben als Sicherheit, sondern auch in die Zukunft einen falschen Weg gehen. Einen Weg des Jammers und der Klage. In Johannes 3 sagt der Herr, dass wer nicht an den Sohn glaubt, an die Vergebung der Schuld, an die Überwindung des Todes, dem Gericht Gottes anheimfällt. Und diese furchtbare Zukunft aller Ungläubigen, der Weltkinder, wird ja auch beschrieben. Ich lese mal einige Verse aus Offenbarung 20, Vers 11. Wo das ja eigentlich beklagt wird. Es ist eine Feststellung, was dort geschieht, aber es ist doch mehr eine Klage, denn Gott will, dass allen geholfen wird und dass niemand in die Erfahrung dieser Aussagen gerät, die hier geschrieben sind. Ich sah einen großen weißen Stuhl, und den, der darauf saß, vor des Angesicht floh die Erde und der Himmel. Alte Erde, alter Himmel. Und ihnen ward keine Stätte gefunden. Und ich sah die Toten, beide groß und klein, stehen vor Gott, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch ward aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Das Meer gab die Toten her, die darin waren. Der Tod und die Hölle gaben die Toten, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeglicher nach seinen Werken. Und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der andere Tod. Und wenn jemand nicht gefunden, geschrieben war in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Johannes hatte diese Schau schon bekommen. Für die zwei Wege, die Herrlichkeit der Kinder Gottes, aber auch das Elend der Menschen, die Jesus nicht als ihren Erlöser annehmen. Die haben auch eine Zukunft. Eine Zukunft, die wirklich furchtbar ist. Darum sagt der Herr Jesus auch im Markus-Evangelium Kapitel 9 schon, er spricht dann zu den Religiösen der damaligen Zeit, dass sie auf das Angebot der Erlösung eingehen sollen. Sonst wird der Wurm nicht sterben und das Feuer nicht verlöschen. Was, wo sie hinkommen. Die ewige Verdammnis ist dann ihr Ziel. Auch in Matthäus 25 sagt der Herr, wie lautet das dort an der Stätte, was geschieht? Da ist Heulen, da ist keine Freude mehr. Wir lasen aber von Freude für die Kinder Gottes. Ich will, dass sie sich freuen, ich freue mich mit ihnen. Aber da ist keine Freude mehr. Da ist Heulen und da ist Zähneklappen. Liebe Geschwister, wir sollen gewiss werden, wo wir hingehören und uns darin dann immer fester etablieren und uns freuen auf die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Aber zugleich auch erkennen, die Liebe Gottes, dass unser Nächster nicht verloren gehen soll. Er soll nicht an den Ort der Verdammnis kommen. Darum sind wir aufgerufen, ihm das Evangelium zu sagen, ihn einzuladen. Denn Rettung ist möglich. Keiner muss verloren gehen, zumal Gott das nicht bestimmt hat und nicht will. Keiner soll dem Tod anheimfallen. Gott sagt, ich habe keine Freude am Tod des Sterbenden. Darum bekehrt euch, sagt er, und ihr sollt leben. Auch in Maleachi 3 heißt es, bekehrt euch zu mir. So will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr. Auch wenn manchmal die Situation aussichtslos erscheint für den einen, den anderen, vielleicht für dich, der du heute hier sitzt und sagst, ja, bei mir ist ja alles verfahren, darfst du doch kommen und du wirst erleben, dass Gott in Jesus Christus dir hilft. Ich dachte dabei auch an diesen verzweifelten Vater, der alles versucht hat, seinem Sohn zu helfen. Sein Sohn, der besessen war, vom Teufel geplagt war, der immer ins Feuer, ins Wasser geworfen worden ist, niemand konnte helfen. Und als Jesus mit dreien seiner Jünger aus der himmlischen Höhe vom Berg Tabor kam, da wo der Himmel offen war, und in die Niederung, in die Dunkelheit dieser Zeit, da kam dann dieser Mann, dieser Verzweifelte, und er sagte dann ein Wort: Wenn du wirklich was kannst, dann hilf mir. Kannst du was, Jesus? Dann hilf mir. Er sagte nicht, du kannst es und deswegen komme ich zu dir. Er war so kaputt und so verzweifelt, dass er auch anzweifelte, dass Jesus etwas kann. Aber kannst du was, dann hilf mir. Und dann sagte Jesus zu ihm, warum fragst du, ob ich was kann? Du musst glauben. Wenn du glauben würdest, dann würde dir geholfen werden. Hier ist nicht die Frage, ob ich was kann oder nicht, sondern die Frage liegt da, ob du glaubst oder nicht. Und dann schrie dieser Vater und sagte, ja, ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Und dann gebot Jesus diesem Geist, hat gesagt, du musst ausfahren. Du darfst nicht mehr in diesen Menschen rein. Er hat genau Anweisung gegeben. Und mit großem Geschrei verließ der böse Geist diesen Menschen und er war gesund. Die Frage ist also nicht, ob Gott kann, sondern ob du willst, ob du glauben willst. Ob du diesem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, ja auch den neuen Himmel und die neue Erde, wo seine Herrlichkeit wohnt und Frieden ohne Ende, ob du ihm vertraust. Und noch ein letztes will ich da einfügen, als Trost für uns. Kinder Gottes, die abgerufen werden, von denen sagt der Herr, sie schlafen nur. Da denken wir zum Beispiel an das Töchterchen von Jairus. Alle Menschen haben gewusst, sie ist tot. Und sie lachten, als Jesus sagt, sie schläft. Der Leib war wirklich tot. Aber die Seele war nicht tot. Sie schläft. Und dann weckte er sie wieder auf und gab sie den Eltern wieder. Oder bei dem Lazarus. Als Jesus hörte, dass Lazarus gestorben war, er sagt, nein, er schläft nur. Nein, nachher kamen ja Martha und Maria, er ist tot, er schläft nur. Ach, wenn ihr das doch glauben könntet. Denn wer an mich glaubt, sagt der Herr Jesus, der stirbt nicht, der schläft nur. Der ist in Ewigkeit aufgehoben. Er legt doch nur die Hütte seines Leibes ab. Er stirbt nicht. Und er wird auch keine Begegnung mit dem zweiten Tod haben. Denn das große Verlangen unseres Erlösers, unseres Heilandes, war und ist, wie es in seinem Gebet ausdrückte, Vater, ich will, wo ich bin, dass auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen. Das ist beinahe so, ich versuche mir das manchmal vorzustellen, als wenn jemand ein wunderbares Geschenk bekommen hat und unbedingt die Leute einlädt und sagt, das müsst ihr mal sehen. Das müsst ihr mal, komm, ich war da, da habe ich das, schau das mal an. Ist das nicht klasse, ist das nicht großartig? Jesus sagt, ich will, Vater, dass sie meine Herrlichkeit sehen. Das ist ja was Besonderes, das kennen die noch gar nicht so richtig. Ich will das, dass sie dahin kommen. Und wenn Jesus Christus die Seinen dahin führen will, erhält er sie auch dahingehend. Auch wenn der Leib hier bleibt, gut, ja, das ist ja wichtig, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Merken wir diesen wunderbaren, göttlichen Zug. Und Paulus sagt ja auch, ach, wir sind doch Gottes Kinder. Ja, dann sind wir doch Miterben Christi und Miterben der Herrlichkeit. Wir werden zu seiner Herrlichkeit erhoben. Das ist Ewigkeitssonntag. Das ist Freude des Glaubens. Das neue Jerusalem ist die Heimstatt aller, die Jesus lieben. Bruder Lorenz hat ja eingangs aus Offenbarung 21 diese wunderbaren Verse gelesen, wo auch im 22. Kapitel steht, wir werden sein Angesicht sehen. Ja, ist diese Sehnsucht noch in uns? Will ich das Angesicht Jesu sehen? Oder wessen Angesicht will ich sehen? Den vielleicht, über den ich mich ärgere, um ihm mal die Leviten zu lesen? Oder den, der mir was Gutes getan hat, um mich bei ihm zu bedanken? Oder steht über allem, ich will das Angesicht meines Heilandes sehen? Das sollte dominieren in unserem Herzen. Denn Gott sagt, du sollst leben. Du sollst leben. Glaube doch an ihn und seine Allmacht. Denn siehe, so spricht der Herr, ich will einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenkt. Man wird nicht mehr daran gedenken und sie auch überhaupt nicht mehr zu Herzen nehmen, sondern sie werden sich ewiglich freuen und fröhlich sein über dem, was ich schaffe, spricht der Herr. Und nochmal zum Schluss Hedwig von Rädern. Darum konnte sie sagen, ach nein, das ist kein Sterben. Wir halten's glaubend fest. Wir wissen, Gott kann trösten und Gnade hält uns fest. Wir bleiben hier und droben doch immer da vereint, weil uns dieselbe Liebe als helle Sonne scheint. Und hier im Tal der Tränen hält uns des Heilands Hand, bis wir am Ziel auch stehen im ewigen Vaterland. Die himmlische Heimat ist unser Zuhause. Amen.